Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Wing Commander. Es handelt sich dabei um eine Weltraumflugsimulation für das SNES. Entwickelt wurde es durch die beiden Firmen Mindscape und Origin, veröffentlicht dann jedoch nur durch Mindscape an sich. Und damit sind wir bei der Geschichte.
Und da schauen wir uns erstmal die Geschichte von Mindscape an. Das hatten wir in einigen Episoden auch schon mal behandelt. Das war dann ja bei Mindscape in der Firmengeschichte so eine Achterbahnfahrt. Und gegründet wurde das Ganze 1983, hat in einem Vorort von Chicago residiert und hat erfolgreich Commodore, Amiga und DOS-Spiele verlegt. 86, 87 haben sie dann eine Softwarefirma übernommen und 1990 wurden sie selbst übernommen. 94 wurde dann diese Firma wiederum übernommen und so streckte sich das immer weiter. Und irgendwann, nämlich 2001, haben sie das dann wieder herausgekauft aus diesem Firmenkonglomerat und haben das Ganze dann eigenständig wieder als Mindscape gemacht und sitzen jetzt in Frankreich, diesmal in einem Vorort von Paris. Origin Systems wurde 1983 gegründet von Richard Garriott. Der ist unter anderem für Ultima bekannt und der hat sein eigenes Unternehmen dann gegründet, was diese Spiele ja veröffentlichen sollte. Da gab es nämlich Streit im Sierra Online bei Ultima 2 und bekannt wurde Origin durch die Ultima-Serie Wing Commander und auch die Privateer-Reihe. 1992 wurden sie dann von EA Software übernommen und haben dann ja reine Online-Software gemacht, unter anderem das Ultima Online MMORPG. Und geschlossen wurde Origin schließlich im Februar 2004. Wenn wir uns dann die Geschichte von Wing Commander angucken, Wing Commander an sich ist ja ein PC-Titel ursprünglich und wurde unter dem Titel Squadron entwickelt und später noch in Wing Leader umbenannt. Und sie hatten da auch so Fehler mit dem Memory Manager, wenn man das Spiel beendete bei der Entwicklung. Und das führte dann sozusagen zu einer Fehlermeldung beim Ausmachen des Spiels. Und das haben sie geändert, diese Meldung, die da kam, in Thank you for playing Wing Commander. Den Workaround haben sie aber dann schlussendlich entfernt, als sie den Fehler gefunden haben. Es erschien dann auch mit einem entsprechend umfangreichen Handbuch und es gab dann auch noch eine Zusatzkampagne, bis es dann schließlich 92, also 2 Jahre später, auch für Super Nintendo portiert wurde. Es gab dann auch noch weitere Portierungen, aber das schauen wir uns dann nachher im Detail nochmal an. Wenn wir uns das Team anschauen, haben wir da 51 Mitwirkende, unter anderem die Projektmanager bei Mindscape, Henrik Markarian. Und an der Programmierung waren Andrew Iverson, David R. Sullivan, Henrik Merrickin, Alan Anderson, Michael E. Duffy und Donald Labs mit dran. Für die Grafik verantwortete sich von Seiten Mindscape Peter Mitchell Dayton und Caitlin Mitchell Dayton. Und die Musik und die Soundeffekte war Sam Powell verantwortlich. Von Seiten von Origin ist dann Chris Roberts, der auch Wing Commander ja erfunden hat, mit aufgeführt und noch einige andere. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich im November 1992 in den USA, im Juli 1993 in Japan und in Europa auch im Jahr 1993. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting von Wing Commander.
Ja, da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Im Jahre 2629 entdeckt die Menschheit mit Hilfe eines Erkundungsschiffs den Vega-Sektor und das Schiff wird dabei allerdings von einer außerirdischen Spezies zerstört. Genannt wird diese Spezies Kirati und es handelt sich dabei um eine bösartige, katzenartige Rasse. Im Jahre 2634 wird dann gegenüber dieser Partei der Krieg erklärt, weil unter anderem menschliche Kolonien angegriffen werden bzw. angegriffen worden sind. Im Jahre 2639 dann wird eine Kolonie mit dem Namen Enyo komplett angegriffen und auch gehalten. Diese Kolonie wird durch den Feind dementsprechend versklavt. Und im Jahre 2649 greift dann die Menschheit die Kilrati an, muss sich allerdings zurückziehen. Und ab diesem Jahr setzt gewissermaßen das Spiel ein. Man übernimmt die Rolle eines namenlosen Piloten. Dieser wird in den späteren Serien als Christopher Blair bezeichnet und er befindet sich an Bord der TCS Tiger's Claw. Es handelt sich hierbei um einen Strike Carrier der Bengal-Klasse, also ein recht großes Kriegsschiff. Und je nachdem, wie gut dann der Spieler in seinen jeweiligen Missionen das Ganze abschließt, verändert sich ein wenig das Szenario. Es gibt ein gutes bzw. ein schlechtes Ende. Bei guten Leistungen führt man dann ein Angriff auf die Sternbasis der Kerati im Venedig-System an und das führt dann schlussendlich dazu, dass sich der Feind zurückzieht. Bringt man hingegen eher schlechtere Leistungen in der Abwehr und in seinen Missionen, dann werden die Missionen an sich auch defensiver. Die Menschheit flüchtet und schlussendlich muss man sich dann selbst auf das Spiel zurückziehen, damit man entkommen kann. Und damit springen wir dann direkt zum Gameplay über. Startet man das Spiel, dann befindet man sich im Weltall und schaut auf eine Galaxie. Mit einem kurz eingeblendeten Satz wird erklärt, dass man sich im Krieg befindet. Und das Ganze wird dann durch die anschließende Szene, in der Schiffe durchs Bild fliegen und abgeschossen werden, noch einmal unterstützt. Es wird der Titel eingeblendet, also Wing Commander. Und nachdem man das dann fertig hat, gibt man einen Namen ein und befindet sich direkt im Spiel. Zu Beginn wirkt es, als würde man sich in einem Point-and-Click-Adventure befinden. Man sieht einen Raum auf dem Hauptschiff, auf dem man sich befindet, von dem dann die Missionen auch starten. Und man kann dann jeweils die Gegebenheiten erkunden. Man kann, wenn man mit den Personen spricht, Verschiedenes an Informationen gewinnen. Und wenn man dies tut, sieht man auch ein zweites Bild, bei dem man wirklich die Person in direkter Nähe sieht. Man hat dann das Gefühl, sich mit dieser Person wirklich zu unterhalten. Und sobald man damit durch ist, kommt man dann anschließend wieder zurück in dieses Hauptbild, also auf den jeweiligen Raum, in dem man sich gerade befindet. Auf dem Schiff gibt es drei Räume, die man erkunden kann. Man startet in der Offiziersmesse, kann dann weiter zu den Baracken gehen und landet schlussendlich im Briefing Room. Dort bekommt man eine Einweisung zur jeweiligen Mission und wird da mit einer kleinen, schönen, gezeichneten Zwischensequenz belohnt. Man befindet sich dann in den Weiten des Weltraums in seinem eigenen kleinen Fighter und wenn man sich die näher anschaut, gibt es da unterschiedliche Typen von diesen Fightern. Es gibt die Hornet, einen leichten Abfangjäger, es gibt die Scimitar und den Raptor. Es handelt sich in beiden Fällen um einen mittleren Abfangjäger und es gibt die Rapier, das ist der schwere Abfangjäger. Zu diesen vier Arten gibt es dann jeweils ein Schiff der Gegenseite, also von den Kerati. In dem Sinne sind das dann die Schiffstypen Salty, Grant, Duality und Grata, denen man im Kampf begegnen kann. Die Schiffe unterscheiden sich ein wenig im Aussehen, also in ihrer Anordnung, wo welche Instrumente zu finden sind und dann jeweils in anderen Elementen, wie zum Beispiel der Bewaffnung und der Ausrüstung. Jedoch sind die meisten Elemente gleich, denn man muss in den Weltraum schauen. Es gibt also einen großen Bereich im Cockpit, der gewissermaßen das Sichtfenster nach außen ist. Dort sieht man dann auch noch ein Zielkreuz, mit dem man dann die gegnerischen Fighter erfassen kann, beziehungsweise das Schiff an sich in die jeweilige Richtung steuert. Dazu hat man das Radar. Dort sieht man, was sich so alles in der Nähe des Schiffes abspielt. Es wird auf dem Radar jeweils ein Punkt angezeichnet für ein Objekt beziehungsweise einen Fighter. Daneben gibt es weiterhin eine Anzeige für die Rüstung, also die Panzerung in dem Sinne des Schiffes und die Schilde, die regenerativ sind. Die Panzerung an sich regeneriert nicht, die Schilde schon. Allerdings gibt es hier auch eine kleine Ausnahme, denn wenn man im Kampf so stark beschädigt worden ist, dass der Schildgenerator ausfällt, dann regeneriert das Schiff keine Schilde mehr. Weiterhin ist es wichtig zu wissen, wie viel Treibstoff man hat. Da kommt also eine strategische bzw. taktische Komponente mit ins Spiel. Hier hat man auch die Möglichkeit, mit seinem Schiff den Nachbrenner zu benutzen. Dadurch fliegt man schneller, kann sich aus brenzligen Situationen dementsprechend retten, allerdings zu Lasten des Treibstoffs. Denn der Nachbrenner braucht wesentlich mehr Treibstoff als der normale Antrieb. Wenn man keinen Treibstoff mehr hat, dann wird man auf 50 kPS gedrosselt. Also kann sich zwar noch bewegen, hat jedoch nur noch eine Art, ja, Reserve, die einen wenige Meter weiterbringt. Im besten Fall schafft man es dann zum Hauptschiff zurück und kann dort das Schiff reparieren lassen bzw. in die nächste Mission starten. Auch die Geschwindigkeit an sich beeinträchtigt die Treibstoffkosten, allerdings nicht so stark wie der Nachbrenner. Und als Vorletztes haben wir dann im Cockpit des Raumschiffs den Indikator für die Waffen. Dieser zeigt an, wie viel Energie die Waffe aktuell hat. Und hier ist auch wieder ein Zusammenspiel mit dem Schild bzw. der Energieversorgung an sich vorhanden. Denn wenn das Schild regeneriert, dann lädt die Waffe in dem Sinne langsamer auf. Und das heißt, die beiden beeinflussen sich, da man ja nur eine Energiequelle hat für zwei Systeme. Als letztes wichtiges Element hat man den Schleudersitz. Dieser ist in dem Sinne nur anzuwenden, wenn das Schiff zu stark beschädigt ist, als dass man es retten hätte können. Das Schiff geht dann zwar beim Auslösen des Schleudersitzes verloren, aber der Pilot kann weiterkämpfen, was jedoch an einem anderen Tag bzw. mit einem anderen Schiff dann der Fall wäre. Diese Elemente werden zum Großteil auf dem virtuellen Display angezeigt. Hier sieht man dann unter anderem auch den Schadensreport, also ist der Antrieb, die Energieversorgung, die Schilde, als auch die Computersysteme, das Intercom, die Zielverfolgung und auch die Trägheitsdämpfer und ähnliches beschädigt, dann kann man diese nicht mehr nutzen. Man sieht weiterhin auf diesem virtuellen Display die aktive Waffe, die man ausgewählt hat. Dabei gibt es verschiedene Arten von Waffen. Zum einen hat man da die Laser Cannon, die hat zwar eine gute Reichweite, jedoch wenig Schaden, den sie austeilt. Man hat den Rest Driver. Das ist eine Waffe, die gewissermaßen ausgewogen ist, also mittleren Schaden austeilt und eine mittlere Reichweite hat. Und dann gibt es die Neutron Gun, die hat wenig Reichweite, dafür allerdings die stärkste Angriffskraft. Zudem gibt es auch eine Abwehrmaßnahme. Das sind Minen, die man hinter sich im Fighter abwerfen kann. Diese explodieren in der Nähe vom Feind, also brauchen nicht direkten Kontakt mit der Schiffshülle eines feindlichen Raumschiffs, sondern wenn sie einigermaßen gut platziert sind, explodieren sie. Das sind soweit die Waffen bzw. die Abwehrmaßnahmen und das Inventar eines Fighters. Aber es gibt ja noch die größeren Schiffe und die haben noch so ein oder zwei Besonderheiten. Hier hat man unter anderem die Flak bzw. die Lasertürme, die dem Spieler dann im Gefecht gefährlich werden können. Daneben gibt es noch eine Reihe von Raketen, mit denen man sich bewaffnen kann. Diese Raketen unterscheiden sich im Verhalten. Es gibt welche, die im Grunde nur geradeaus fliegen. Es gibt hitzesuchende und zielsuchende Raketen. Bei den zielsuchenden Raketen muss man allerdings beachten, dass diese erst ja auf ein Ziel geeicht werden müssen. Und sobald sie dann dieses erfasst haben, wird man diese nicht mehr los und der Feind wird dementsprechend bis zum Schluss verfolgt von dieser Rakete. Auf einem weiteren virtuellen Display sieht man dann noch die Navigation bzw. die Zielerfassung. Hier stehen die jeweiligen Farben für den Status des Schiffes. Grün bedeutet, dass das Schiff, was man aktuell anvisiert hat, unbeschädigt ist und ein volles Schild hat. Gelb steht für einen leichten Schildschaden, der bereits erlitten worden ist. Und rot steht dann dafür, dass das Schild bereits nicht mehr intakt ist und die Panzerung angegriffen bzw. Schaden genommen hat. Dazu hat man dann noch die Kommunikation, mit der man Befehle geben kann. Hier wird auch wieder in unterschiedliche Befehle unterteilt. Es gibt den Befehl, durchzubrechen. Das heißt, man verlässt die Formation für einen kurzen Moment und versucht, durch die gegnerische Linie durchzukommen. Auf der anderen Seite kann man auch strikt darauf beharren, dass man die Formation einhalten soll. Das heißt, in dem Fall ist ein Ausbrechen unter allen Umständen aus der Formation verboten. Es gibt den Befehl, sich am Schiff zu sammeln. Das heißt, die Fighter, die gerade in einiger Entfernung zum Beispiel kämpfen oder erkunden, wieder zurückkommen und dementsprechend eine Formation bilden. Es gibt den Befehl des Rückzugs. Das heißt, hier wird man sich auf das Hauptschiff zurückziehen. Und wenn man in der Klemme steckt, gibt es den Befehl, die Schiffe anzugreifen, die den Spieler aktuell angreifen. Dieser Befehl unterscheidet sich in dem Sinne zum Befehl des Attackierens, in dem Punkt, dass beim Attackieren wirklich nur ein Schiff oder ein Objekt ausgewählt wird. Und beim Befehl helft mir, wechselt das Ganze, je nachdem, wer gerade auf den Spieler schießt, derjenige hat die höchste Priorität, angegriffen zu werden. Dazu hat man noch Kommunikationsbefehle. Man kann die Funkstille einleiten bzw. wieder unterbrechen oder seinen Befehl gewissermaßen widerrufen. Man hat also im Kampf schon vielfältige Arten, wie man das Spiel strategisch bzw. taktisch auslegen kann. Und dazu kommen dann noch Kleinigkeiten, unter anderem, dass man nicht nur mit Freunden, also mit der eigenen Staffel, kommunizieren kann, sondern man kann auch Botschaften an die Feinde senden und diese damit provozieren, dass sie unter anderem aus zum Beispiel einer Formation ausbrechen und ein leichteres Ziel werden. Auch die Missionen an sich unterscheiden sich. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie sich diese Missionen gestalten. Zum einen sind das Verteidigungsmissionen. Hier muss man in einem gewissen Radius um das zu beschützende Objekt bleiben. Es gibt Missionen, in denen man Dinge eskortieren muss. Hier bleibt man in einer Formation um das Schiff herum und muss gewissermaßen so viel Schaden wie möglich vom Objekt, das man eskortiert, abhalten. Es gibt Missionen, bei denen man eingreifen muss. Hier fliegt man relativ frei und muss ein Ziel erreichen. Und daneben gibt es noch Missionen, bei denen man patrouilliert. Das ist so eine gewissermaßen eine Mischung aus allen Dingen, weil man nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Und es gibt die klassischen Angriffsmissionen, in denen man reingeht, zerstört und im besten Fall wieder heil rauskommt. Nach der jeweiligen Mission dockt man dann ans Hauptschiff wiederum an. Und hier hat man ja den Offiziersclub, in dem man mit den anderen Piloten sprechen kann, also in dem Sinne sich mehr mit der Crew beschäftigt. Man kann allerdings auch die Grundkenntnisse wieder auffrischen. Das sind dann Simulationen im Spiel, um seine Fähigkeiten zu trainieren. In den Baracken hingegen kann man seinen aktuellen Rang einsehen. Das heißt, man sieht, wie viele Medaillen man gesammelt hat und ähnliches. Und zu guter Letzt hat man dann den Raum, in dem man die Mission bespricht und das jeweilige Level startet. Insgesamt gibt es 8 Personen, mit denen man auf dem Schiff in Kontakt kommt. Es ist der First Lieutenant Tanaka Mariko, Captain Ian St. John, Major Chen Kien, Major Michael Casey und Captain Jeanette Devereaux sowie Second Lieutenant Todd Marshall, James Taggart und Captain Joseph Kumalo. Diese lernt man dann im Verlauf der jeweiligen Missionen kennen, zum Teil außerhalb in der Mission direkt, als auch an Bord des Hauptschiffes. Gleiches gilt für die gegnerischen Einheiten. Hier gibt es auch einige, auf die man trifft. Diese haben dann jeweilige Stärken als auch Schwächen, die man nach und nach herausfindet. Und damit springen wir dann zur Steuerung. Hier muss man unterscheiden, ob man sich auf dem Hauptschiff befindet oder direkt in einer Mission ist. An Bord des Hauptschiffes kann man mit der Starttaste direkt zum nächsten Schritt der Mission weitergehen. Mit dem Digitalkreuz bewegt man den Mauszeiger auf dem Bildschirm und mit den Tasten A, B, X bzw. Y wählt man Dinge aus oder aktiviert man sie. Man spricht also Leute an zum Beispiel oder untersucht Dinge. Wenn man sich hingegen im Weltall befindet, also in einem der Fighter, dann pausiert man das Spiel mit der Starttaste. Mit dem Digitalkreuz bewegt man sich. Mit der rechten Schultertaste erhöht man die Geschwindigkeit und mit der linken Taste reduziert man sie. Mit der Kombination der linken Schultertaste zusammen mit der rechten Start und Select löst man den Schleudersitz aus. Mit Select A wählt man die nächste Waffe aus, beziehungsweise A für sich feuert die ausgewählte Waffe ab. Mit Select und Y aktiviert man den Autopilot, mit Y an sich den Nachbrenner. Mit Select B ändert man den Waffentyp und ähnlich wie A feuert man mit der B-Taste dann die Waffe ab. Mit Select und L bewegt man sich durch die Displays, beziehungsweise lässt sich die unterschiedlichen Informationen anzeigen. Und mit Select und R kann man die Navigation bzw. die Zielerfassung auswählen. Kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
Ja, die Intro-Musik und so, das ist schon ziemlich cool. Und auch das Intro, wobei das immer nur auf einem Teil des Bildschirms passiert. Wir haben auch ein sehr detailreiches Cockpit. Und auch die Zwischensequenzen sind eigentlich sehr, sehr ansehnlich. Vor allem, wenn wir das mit der ROM-Größe dann in Verbindung setzen. Für die Musik verantwortlich war ja Sam Powell auf der SNES-Umsetzung und das war ein amerikanischer Sounddesigner und Komponist, der in den 80er Jahren damit angefangen, Musik für Spiele zu entwickeln bei der Leland Corporation und wechselte dann später zu Blue Sky, und war irgendwann dann bei Sony Online Entertainment. Mittlerweile ist er Freiberufler und macht halt Sound und Musik für Spiele. Wenn wir ins Raum selbst hineinschauen, haben wir da einige Musikstücke, über 40 an der Zahl, mit unterschiedlichsten Längen von 20 Sekunden bis 3 Minuten 20 und auch einigen noch längeren Stücken, zum Beispiel der Medal Ceremony mit 4 Minuten 32. Grundsätzlich kann man sagen, ist das Ganze durchaus grafisch und tontechnisch schon anspruchsvoll und lässt sich auch noch heutzutage mit unseren aktuellen Sehgewohnheiten gut anschauen und auch entsprechend spielen. Damit werfen wir einen Blick auf die Strategie.
Im Normalfall befindet man sich ja beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Gegner in einer Formation. Und sobald dann die Distanz geringer wird, bricht man diese Formation auf. Hier hat man natürlich die Möglichkeit, aus den unterschiedlichen Befehlen des Kommunikationsmenü zu wählen und dementsprechend Befehle zu verteilen. Das Ganze hängt natürlich immer ein wenig ab von der jeweiligen Situation. Das Ganze ist ja auch dynamisch gestaltet worden. Allerdings gibt es hier auch, da der Krieg ja gewissermaßen schon über 20 Jahre andauert, Manöver, die sich in dieser Zeit entwickelt haben. Zum einen gibt es hier den Burnout. Wenn man verfolgt wird, kann man den Nachbrenner benutzen, um aus der Angriffsreichweite des Gegners herauszukommen. Sobald dies geschehen ist, dreht man sich um 180 Grad wieder zurück, erfasst das Ziel und versucht es in dem Sinne zu treffen. Zudem ist es wichtig, sich immer in Bewegung zu halten. Das heißt auch schlagartig die Richtung zu ändern. Man hat ja hier mehrere Dimensionen. Man kann nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, beziehungsweise mit der Geschwindigkeit dementsprechend auch spielen. Gerade wenn man verfolgt wird, gibt es auch die Möglichkeit, stark abzubremsen. Mitunter kann man das dann auch mit dem Nachbrenner und einer Drehung von 180 Grad in die andere Richtung, ähnlich wie beim Burnout, kombinieren, dass man dann einfach vom Gegner überholt wird. Dreht man sich dann weiter, ist man dann hinterm Gegner und hat das Spiel der Verfolgung in dem Sinne einfach umgedreht, also getauscht. In Kombination mit dem Nachbrenner, mit der allgemeinen Geschwindigkeit, dem Stoppen bzw. Beschleunigen an sich und den jeweiligen Richtungen, die man einschlagen kann, gibt es dann verschiedene Art und Weisen, wie man sich bewegen kann. Je nach Situation sind das unterschiedliche Gegebenheiten, auf die man dann reagieren kann. Und da muss man sich auch zum Teil einfach ein wenig ausprobieren und gucken, was für den jeweiligen eigenen Spielstil am besten passt. Dazu kann man ja unter anderem die Simulation an Bord des Hauptschiffes nutzen. Auch zu wissen, wie die einzelnen Waffen funktionieren, beziehungsweise was man dabei beachten muss, ist hilfreich. Bei der einfachen Rakete ist es ja so, dass man hier antizipieren muss, wohin der Gegner fliegt. Sonst wird man denjenigen nicht treffen können. Bei der zielsuchenden Rakete hingegen ist es ein wenig angenehmer, was das Treffen angeht. Allerdings muss man hier ja auch die Zeit mit einberechnen, in der man das Ziel erfasst. Damit kommen wir dann zu den Cheats des Spiels.
Da gibt es in der SNES-Version einen Cheatcode für Unverwundbarkeit und einen Soundtest, in dem man im Titelscreen eine bestimmte Kombination drücken muss. Es gibt auch Passwörter, mit denen man bestimmte Dinge erreichen kann. Damit kommen wir zu den Cheatcodes, also da, wo im Emulator immer bestimmte Speicherstellen überschrieben werden, zum Beispiel die Anzahl der Leben immer mit 99. Und das geht dann mit Modulen wie dem Pro Action Replay oder halt im Emulator. Und hier kann man für unterschiedliche Raumschiffe zum Beispiel den Schild erhöhen und das in unterschiedlichen Abstufungen vornehmen. Damit kommen wir zu den Unterschieden. Und zwar ist in der japanischen Version, wenn man das mit den anderen Versionen vergleicht, die Schriftart für das Head-Up-Display des Schiffes ersetzt worden, dass das ein bisschen anders aussieht. Dann ein Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns immer das ROM an, schauen hinein, was für eine Hardware ist verbaut etc. Und hier haben wir eine ROM-Größe von 8 Mbit, das heißt 1 Megabyte. Und eine ROM-Geschwindigkeit von 120 Nanosekunden, also ein sogenanntes Fast-ROM. Und die 120 Nanosekunden sind da die entsprechende Zugriffszeit. Der interne Titel ist Wing Commander mit großem W und großem C und alles ganz normal geschrieben. Damit sind wir dann bei den Portierungen und Nachfolgern. Wing Commander kommt ja vom PC und wurde dann 92 dann für Super Nintendo und den Amiga portiert, 93 dann für den Amiga CD32 und 94 dann für das Sega CD-System. Und da sollte es auch eine Sega Mega Drive Version geben, die einen speziellen Chip benutzt. Das kam aber nie auf den Markt. Wenn wir uns dann anschauen, die Wing Commander Serie hat unglaublich viele Teile. Also natürlich mit dem originalen Wing Commander von 1990. Wing Commander The Secret Missions, was dann auch nochmal für Super Nintendo erschien. Und heute sind wir da bei Wing Commander Saga The Darkest Dawn oder Wing Commander 1+2 von 2011 beziehungsweise 2012, wenn es um The Darkest Dawn geht. Dann gibt es auch noch Spiele, die spielen im Wing Commander Universum und das sind sogar noch ein paar mehr. Und damit sind wir beim Trivia.
Durchschnittlich kann man im Spiel rund 8 Stunden 43 verbringen. Wenn man sich beeilt, schafft man das Ganze in 6 Stunden 45 grob. Und langsam ist und das Ganze gemächlich angeht, dann schafft man es bis zu 11 Stunden 39 in dem Spiel zu verbringen. Wenn man sich dann die Preise anschaut, gibt es die Cartridge-Lose für rund $8.68. Und das Ganze Complete in Box bekommt man für rund 32 US-Dollar. Im deutschen Raum hingegen bekommt man die Cartridge lose für rund 2 Euro und das Ganze Complete in Box wiederum für rund 9 Euro.
Dann gibt es im Spiel ein Debug-Menü. Da kann man bestimmte Missionen und Sektoren hier erreichen. Man kann sich unverwundbar machen und dort findet sich auch besagter Soundtest, den wir in den Sheets erwähnt hatten. Dann gibt es auch noch eine Menge an Debug-Text, der halt im Dings drinsteht und eine ungenutzte Musik, so ein kleines Jingle.
Damit kommen wir dann zu den ROM-Hacks. ROM-Hacks an sich sind ja kleine Modifikationen, wie zum Beispiel Übersetzungen oder Veränderungen am Spiel. Für Wing Commander an sich gibt es dort leider aktuell keine. Und damit sind wir dann direkt bei den Retro-Archivements. Archivements an sich sind kleine Errungenschaften, die man unter anderem von der Spieleplattform Steam kennt, sind so Belohnungen für den Spieler, die man mitunter auch sammeln kann. Und die Retro-Archivements sind dann Archivements auf die alten Konsolen übertragen. Das wird dann von einigen Emulatoren unterstützt. Bei Wing Commander hat man davon 45 Stück. Das Archivement Stopp bekommt man, wenn man im Gateway-System erfolgreich seine Mission abschließt. Das Archivement Chengdu bekommt man, wenn man im Chengdu-System erfolgreich seine Mission abschließt und in das nächste System übergeht. Das Archivement Bad Kitty bekommt man, wenn man den Kampf im Apocalypse-System überlebt und mit dem Leben entkommt. Und damit sind wir dann bei den Speedruns angekommen. Beim Speedrun versucht man das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Hier gibt es unterschiedliche Kategorien, unter anderem, ob man das Spiel mit Cheats und Bugs so schnell wie möglich durchspielen kann oder ob man es auf eine Weise machen muss, die fair ist oder mit bestimmten Zielen. In der Kategorie Any Percent mit einem guten Ende schafft man das innerhalb von 38 Minuten und 51 Sekunden auf dem SNES mit der US-amerikanischen Version. In der Kategorie Any Percent mit einem schlechten Ende schafft man das auf dem SNES mit der US-amerikanischen Version innerhalb von 5 Minuten und 24 Sekunden. Und damit sind wir dann beim Handbuch angekommen. Das Handbuch begrüßt einem auf dem Cover direkt mit einer Weltraumschlacht. Man befindet sich im Krieg und das Cover bringt das Ganze recht gut rüber. Man sieht das Innere des eigenen Cockpits und die gegnerischen Schiffe sowie Explosionen an diesen. Auf dem 26 Seiten starken Handbuch wird einem das Setting, also die Vorgeschichte, die Steuerung, gewisse Grundtaktiken und die eigene Schiffscrew sowie ein paar Gegner näher gebracht. Das Ganze ist recht ja farblos gehalten, also auf eine einfache, strukturierte Art und Weise. Es wird mit technischen Zeichnungen, den Charakterporträts und den Screenshots aus dem Spiel untermalt. Und man hat allgemein recht viel Text bzw. ausführliche Erklärungen. Zum Schluss ist dann wieder im Handbuch Platz für Notizen, die Garantie und auch das gesamte Team wird aufgeführt. Damit springen wir dann zu den Bewertungen.
Die Akao Games hat 100% vergeben im Januar 1993 und hat gesagt, 10 von 10 PC-Besitzern, die Simulationsspiele mögen, kennen und lieben Wing Commander. Und die Super NES-Version wird das gleiche Schicksal erleiden. Sie hat alles, was es braucht, um ein Klassiker zu werden, ein Spiel, das die Leute kaufen wollen. Aber ein Wort der Warnung, bevor sie sich in die Lüfte von Wing Commander wagen. Das Spiel ist sehr technisch, voller Details, schwierig und erfordert gute Englischkenntnisse. Sind Sie dazu in der Lage? Dann überfliegen Sie die 3 Seiten dieses Artikels, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Enforce hat ebenfalls im Januar 1993-84% vergeben und gesagt, "With individual missions or an enormous campaign to choose from, this is a fantastic fair. Buckle up for blast up." Die Playtime hat im Februar 1993 83% vergeben und hat gesagt, "Die Gegenstände, die im All unterwegs sind, sind alle 3D-gezoomte Objekte in verblüffend guter Darstellung. Bei sehr großen Objekten geht dies allerdings etwas zu Lasten der Geschwindigkeit in den Bewegungen, beziehungsweise eigene Schüsse fallen dann schon mal unter den Tisch. Dennoch ist bei der gut detaillierten Grafik die Technik nicht zu kurz gekommen. Denn mit der Rasanz der Flugmanöver kann man sehr zufrieden sein. Der Sound schleicht sich in bewährter Science-Fiction-Synthie-Manier unauffällig durch besseres Mittelfeld." Die Videogames hat im Januar 1993 72% vergeben und hat gesagt, "Wer hätte das gedacht, obwohl das Super Nintendo in Hinsicht auf Rechenpower nicht auf eine schnittige Weltraumsimulation prädestiniert ist, gelang den Mindscape-Designern ein Wunder. Dank des kleinen Cockpit-Fensters ist die Grafik schnell genug, um eine realistische Weltraumfahrer-Atmosphäre zu vermitteln. Untermalt werden die Action-Szenen von abwechslungsreichen Zwischenspänen, vielen Personen, interessanten Wendungen und unterhaltsamer Musik. Wer Lust hat, auf Katzenjagd zu gehen, bereitet sich auf den Sprung durch die Lichtmauer vor." Und die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von der Superplay aus dem März 1993. Die haben 60% vergeben und haben gesagt, "These 3D sequences lack the assorted viewpoints you got on the PC or indeed Amiga versions, but are otherwise a fair depiction of the action from the original." Damit kommen wir dann zur Meinung. Es wird erstmal gut eingeleitet, Intro-Sequenz, technisch, das ist irgendwie schön. Das Menü am Anfang, das hatte mich so ein bisschen irritiert, weil ich wollte schnell ins Spiel, habe einfach nur Klick-Klick gemacht, dann festgestellt, oh Moment, ich muss ja hier die Personen auswählen oder in den Simulator gehen etc. Das war irgendwie ganz toll. Ich bin aber mit dieser Sprite-Geschichte irgendwie nicht klargekommen. Also ich kenne ja zum Beispiel die Elite-Teile auf dem Commodore 64 und mag dann diese minimalistische 3D-Vektorgrafik mehr als Sprite-Gedingse, das hatte sich irgendwie komisch angefühlt. Also ich bin mit dem Spiel einfach nicht wirklich warm geworden und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielen Leuten wirklich viel Spaß machen wird. Für mich ist es dann doch nichts. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
Ja, man startet das Spiel, man ist dann gewissermaßen zu Beginn in dieser Atmosphäre drin. Der Start hat mich allerdings auch fertig gemacht, also diese ersten paar Minuten. Es ist ein futuristisches Setting. Alles ist hochentwickelt. Man hat Kampfraumschiffe, Fighter, ist im Weltraum, hat Kolonien und ähnliches. Und dann geht man, nachdem man ein wenig mit den Leuten auf diesem Schiff geredet hat, weiter zu den Baracken. Und dort steht ein Eimer auf dem Boden, in den von der Decke, ich gehe davon aus, dass es Wassertropfen gewesen sind, in diesen Eimer hinuntertropfen. Und das hat einem wirklich wieder auf den Boden der Tatsache geholt. Das ist vom Humor her sehr nett, wie ich finde, umgesetzt worden. Auch grafisch und musikalisch gesehen ist es aus meiner Sicht auch sehr gut umgesetzt worden. Man ist da drin, man hat diese unterschiedlichen Zwischensequenzen, die ganzen Gespräche. Man lernt ja die Leute besser kennen. Man hat auch diese ganze Palette an Befehlen und unterschiedlichen Art und Weisen, wie man im Spiel vorgehen kann. Das Ganze macht das natürlich komplex und kann einen ja aufgrund dieser vielen Möglichkeiten zum Teil auch schon überfordern. Allerdings ist das Spiel bei mir durchaus sehr positiv weggekommen. Also ich kann die Faszination für dieses Spiel durchaus nachvollziehen. Ich persönlich hätte mir noch ein wenig gewünscht, dass man auf dem Hauptschiff mehr erkunden kann, dass es da noch 3-4 Räume mehr gibt, in denen man forschen kann. Allerdings ist das wirklich keine Kritik, im Gegenteil eher so ein Lob, dass man in dieser Welt noch ein wenig mehr versinken möchte. Und man muss ja zu dem Zeitpunkt auch die jeweiligen Grenzen der Hardware mit bedenken. Also wer die Gelegenheit hat, das Spiel mal zu testen, ich würde es einem auf jeden Fall nahelegen. Preislich hält sich das Ganze ja auch in Grenzen. Man muss ja kein Vermögen dafür ausgeben. Und ich persönlich bin dann schon gespannt auf den nächsten Teil im Rahmen des Podcasts.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode des SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Für alle unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!
Ciao!
Produktion von Tone H. T1H.net